dieser Zustand, diese Bilder auch, was du erwähnt hast, diese perfekten, vermeintlich perfekten Bilder, die man dort sieht, dass das als etwas Reales angesehen wird und dass da diese Verknüpfung nicht mehr passiert von, okay, das ist etwas, das ist inszeniert, da ist auch ein gutes Licht, da gibt es einen guten Fotografen vielleicht, da ist ein Filter drüber, da wird was retuschiert. Und das ist schon auch was, wo ich glaube, dass eben ich hoffentlich auch durch das, was ich dort poste, dazu beitragen kann, dass Frauen sehen, es ist normal, dass eine Haut Poren hat. Deswegen über meinen Videos sind keine Filter. Trotzdem macht Instagram manchmal aus einem Video, was bei mir am Telefon ganz anders aussieht, etwas, was vermeintlich glatt gebügelt ist, einfach weil die Qualität runtergeschraubt ist und auf einmal sieht es doch so aus.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Claudia Kranig. Claudia bringt viele Gesichter zum Strahlen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sorgt dafür, dass unzählige Menschen ihre Gesichtsmuskeln in Form bringen. Wir sprechen hier von Face Yoga. Face Yoga löst auf natürliche Weise Anspannungen im Gesicht und glättet Falten. Im ersten Leben war Claudia Kunsthistorikerin und fand ihre Leidenschaft zum Gesichtsyoga, als sie auf der Suche nach einem natürlichen Weg war, um Falten zu reduzieren und sorgt nun für eine natürliche Verjüngungskur der Haut. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Claudia Kranig. Hallo Claudia.
Hallo Robert, ich freue mich, bei dir zu Gast zu sein.
Woran denkst du, wenn du an das Älterwerden denkst? Was kommt dir da in den Sinn? Was verbindest du damit?
Jetzt etwas ganz anderes als früher. Ich habe vor kurzem mal in einem anderen Interview gesagt, dass ich jetzt der Meinung bin, dass das Leben immer schöner und immer besser wird, je älter ich werde. Aber vor so 5, 6 Jahren hätte ich wahrscheinlich was anderes geantwortet. Aber wenn ich jetzt über das Älterwerden und an das Älterwerden denke, dann freue ich mich drauf und glaube, dass viele Dinge, die vor mir liegen, noch viel schöner sind als die, die hinter mir liegen. Und das ist ein ganz, ganz gutes Gefühl, das so irgendwie verinnerlicht zu haben.
Wie bist du zu dieser neuen Überzeugung schlussendlich gekommen?
Das Gesichts-Yoga, das, was du jetzt auch schon erwähnt hast, was es auch alles mit sich bringt, das Gesichts-Yoga war da natürlich oder ist da schon der entscheidende Punkt, weil das Gesichts-Yoga nicht nur dazu geführt hat, dass ich mich in meinem Alterungsprozess anders sehe, mit meinem Alterungsprozess anders umgehe, sondern auch, dass ich mich beruflich einfach nochmal komplett umorientiert habe. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich aus so einer, ich habe in einem großen Konzern gearbeitet, in einem großen kristallproduzierenden Konzern, fast 11 Jahre lang, dass ich aus dieser Konzernstruktur heraus in so eine Selbstständigkeit gehüpft bin, obwohl ich nie der Ansicht war, dass ich überhaupt ein Mensch für eine Selbstständigkeit wäre. Viel zu unsicher, viel zu risikoreich und ich bin eher ein risikoaverser Mensch. Und dann habe ich irgendwann Gesichtsyoga entdeckt, weil mich so ein paar Falten genervt haben im Gesicht. Das hat auf einmal komplett, also es war so wirklich ein Gamechanger, zu merken, ich kann was mit meinen Händen im Gesicht bewirken und dann aber auch diese Leidenschaft, die es in mir irgendwie erweckt hat, dann das auch in die Welt hinauszutragen, andere Frauen in dieser Technik zu unterrichten und ihnen zu erklären, du musst dir kein Botox machen lassen, du musst dir keine Filler machen lassen, sondern es gibt ganz viele natürliche Wege, mit deinem eigenen Gesicht zu altern. Also das war mal so der Riesen Game Changer und dass sich daraus dann diese Selbstständigkeit entwickelt hat, weil wenn ich heute hier sitze, jetzt bin ich ein bisschen mehr als ein Jahr komplett selbstständig, ich genieße es einfach so sehr, diese Freiheit, die Autonomie, die es mit sich bringt, dass es mir ermöglicht, jetzt mein Leben viel freier und ja, autonomer, aber auch einfach viel selbstbestimmter zu gestalten als früher. Und das sind zwei Riesenaspekte, die ja mein Leben in den letzten 3, 4 Jahren schon nochmal ein bisschen auf den Kopf gestellt haben, aber auf eine ganz positive Weise. Deswegen bin ich sehr dankbar, das Gesichtsyoga entdeckt zu haben.
Welche Rolle spielt dein Mann Martin bei deiner Entscheidung, sich selbstständig zu machen? Denn Martin war ja auch in einem durchaus größeren Kristallkonzern tätig, sage ich jetzt einmal, und hat ja dann auch den Schritt in das Startup-Leben gewagt, im Softwarebereich. im Finanzbereich und hat das aber schon früher gemacht. Ich glaube 2017, 2018 um den Dreh herum hat er sich ja dann quasi in das Risiko Selbstständigkeit und Unternehmertum gewagt. Inwiefern war er eine Unterstützung für deine Entscheidung beziehungsweise was hat er dir auf den Weg mitgegeben?
Ich muss vielleicht sogar sagen, dass die ganze Situation, dass er in die Selbstständigkeit gegangen ist, wahrscheinlich sogar am Anfang für mich eine gedankliche Bremse war, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das eine gute Idee wäre, dass zwei Personen in einer Familie selbstständig sind. Vor allem, weil er ja mit seinem Startup damals noch wirklich total am Anfang stand. Und niemand wusste, in welche Richtung entwickelt sich das eigentlich. Und ich eben als sehr risikoaverser Mensch das Gefühl hatte, ich behalte lieber meinen Job, das sichere Umfeld, was es mir gibt, das gesichere Gehalt, was ich dort bekomme. Dass ich mich dann selbstständig gemacht habe, das war insofern, ja, also hat natürlich viel Mut oder hat viel Mut erfordert und er war insofern da sehr unterstützend, dass er immer gesagt hat, er glaubt einfach extrem an dieses Thema Gesichtsyoga. Er glaubt, dass das ein Thema ist, mit dem man sich nicht nur super selbstständig machen kann, sondern was man wirklich auch gut skalieren kann im Sinne eines Online-Businesses, was man da drumherum bauen kann. Also er hatte immer schon viel mehr Ideen als ich und hatte schon immer viel mehr Fantasie, was man oder wie man dieses Business entwickeln könnte. Und da hat er mir natürlich super viele Anregungen gegeben. Davon mal abgesehen, dass er immer zu mir gesagt hat, wenn das schief geht, dann geht's eben schief. Du musst dir keine Sorgen machen über oder um unsere Existenz. Wir sind abgesichert. Also solche Dinge waren mir schon sehr wichtig, weil ich eben diese Sicherheitskomponente ganz stark brauche. Und es ist heute immer noch so, dass wenn ich irgendwie ein Thema habe, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehe oder einfach mal Input brauche, Feedback brauche, dann ist er meine erste Anlaufstelle. Und ich höre dann auch nicht immer das, was ich hören möchte, sondern höre auch sehr oft ganz unbequeme Dinge. Und er ist schon auch derjenige, der mich oft so ein bisschen anschiebt, weil er weiß, manche Themen, die schiebe ich vor mir her, die ja wandern eher dann nach hinten auf der To-Do-Liste. Obwohl er weiß, dass die sehr wichtig sind. Da geht es eben um ganz unsexy Dinge wie eine Mitarbeiterin einstellen zum Beispiel. Und da ist er derjenige, der mich dann auch schon nochmal anstachelt, motiviert und aber eben auch ganz stark inhaltlich Feedback gibt und ja natürlich mir auch den Rücken frei hält. Er ist da auch ein ganz toller Vater für unsere kleine Tochter. Und auch wenn ich dann Abendtermine habe, ist er natürlich da und unterstützt mich da, wo er kann. Bin ich sehr dankbar.
Wann bist du zum letzten Mal raus aus deiner Komfortzone?
Gestern erst, als ich ein Interview gegeben habe ich war Testimonial für ein Online-Business-Online-Coach-Anbieterin. Also ich habe tatsächlich, seitdem ich dieses Business habe, seitdem ich selbstständig bin, fast jeden Tag das Gefühl, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Und da gibt's ganz viele Dinge, die ich auch immer vor mir hergeschoben habe, auf Social Media präsent sein. Das ist für mich immer noch jeden Tag, wenn ich irgendeinen Post mache, wenn ich eine Story mache, wenn ich ein Reel drehe, dass ich aus meiner Komfortzone raus muss. Und inzwischen weiß ich das aber auch sehr zu schätzen, weil mir das auch im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe, nochmal so ein anderes Universum an ja Selbstentwicklung, persönliche Weiterentwicklung öffnet. Und deswegen, also mehrmals täglich wahrscheinlich sogar, dass ich aus meiner Komfortzone raus muss. Und auch wenn ich so ein Interview gebe wie das, was wir heute machen, muss ich aus meiner Komfortzone raus, weil, das glaubt mir oft gar niemand, ich eher eine introvertierte Person bin. Also das auch dann schon so ist, dass es mich sehr viel Energie kostet, auch extrovertierte zu sein. Genau, also deswegen auch das ist etwas, wo ich dann ja raus muss aus dem, was ich sonst so vielleicht als gemütlich empfinde.
Wie kann man sich dann den Anfang deiner Selbstständigkeit vorstellen? Hast du dann deinen Job gekündigt und hast gesagt, jetzt 100% Selbstständigkeit? Oder hast du versucht, das parallel aufzubauen? Und vor allem auch, wie war der Anfang, wenn du gesagt hast, für dich ist es auch heute noch eine Herausforderung, Instagram-Content zu erstellen, Videos abzudrehen, dann ist das ja wahrscheinlich, wenn du jetzt über ein Jahr selbstständig bist, am Anfang noch viel das größere Hindernis gewesen, einfach diese Barrieren zu überwinden.
Ja, das war die allergrößte Barriere. Dass ich mich das allererste Mal in einer Instagram-Story gezeigt habe, das war, glaube ich, Ende 2020. Ich habe in dieser ersten Corona-Phase die Ausbildung gemacht zur Gesichts-Yoga-Trainerin. März 2020 hat es angefangen. Und habe dann tatsächlich ewig gewartet, bis ich auf meinem Instagram-Account mal erscheine. Also das war so der Beginn, aber immer noch kein richtiger Beginn der Selbstständigkeit, weil ich nie im Sinn hatte, dass ich mich damit richtig selbstständig mache, komplett selbstständig mache, sondern ich habe gedacht, ich mache das immer so ein bisschen nebenher, das bleibt einfach ein Hobby, ich habe vielleicht einen Instagram-Kanal. Und dann habe ich 2021 angefangen zu unterrichten und habe das immer noch neben meinem Job gemacht. Das war wirklich eine super intensive Zeit, weil ich viel gearbeitet habe, dann natürlich noch die Kleine, die Wilma, die war viel kleiner als jetzt. Dann abends diese Face-Yoga-Termine, alles irgendwie so reinquetschen, wo noch was geht. Das war so das Jahr 2021. Und dann habe ich aber Ende 2021 entschieden, auch aus so einem Gefühl heraus, dass ich gemerkt habe, die Umsätze, die steigen, es gibt wirklich ein gutes Interesse an dem Thema. Frauen vertrauen auch darauf, dass ich sie da gut begleiten kann. Also ich hatte dann auch schon einige Kundinnen, ich hatte schon so einen kleinen Kurs. Also ich habe mir aus dieser eher komfortablen Situation, dass ich noch dieses feste Gehalt hatte und wusste, da bin ich jeden Monat abgesichert, das so Schritt für Schritt aufgebaut. Und dann wirklich zu kündigen, habe ich immer trotzdem noch rausgeschoben, so weit, wie es eigentlich ging, bis eigentlich dorthin, wo ich dann das Gefühl hatte, da hatte ich ein Riesenprojekt und ich war in so einem halben Burnout, dass ich einfach auch nicht mehr kann. Also die Energie ist komplett weg gewesen. Und dann habe ich auch aus dem Gefühl heraus diese Entscheidung getroffen, weil ich gemerkt habe, Gesichtsyoga unterrichten, diese Kurse konzipieren, das macht mir einfach so viel mehr Spaß. Und dann wurde es auch immer leichter, je häufiger ich Instagram gemacht habe und je häufiger ich unterrichtet habe, dann auch nach draußen zu gehen, mein Gesicht zu zeigen. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass ich bei jedem Reel denke, ach, ist es schon gut genug oder sollte ich es lieber wieder, mache ich doch lieber nochmal ein anderes Video. Ist trotzdem noch so.
Woran denkst du, liegt das bei Instagram zum Beispiel? Weil das ist ja der Drang des Perfektionismus und mir kommt zum Beispiel vor, wenn man viel auf Instagram beispielsweise ist, uns wird eine Welt vorgegaukelt, die perfekt sein muss. Und wenn etwas perfekt sein muss, dann bedeutet das zugleich, dass ein gut genug nicht gut genug ist. Also ein gutes Bild ist dann nicht gut genug im Endeffekt, weil alles perfekt ist. Und wie gehst du damit um? Also wie schaffst du es? Weil so nehme ich es über unser Gespräch wahr. Du hast ja eine sehr positive Ausstrahlung. Und wenn man sich aber mit dem Thema Schönheit, Falten, Verjüngungskuren auseinandersetzt, dann findet man ja immer etwas zu bemängeln. Und das ist ja dann das Schwierige, dass man sich trotzdem immer wertschätzt am Ende des Tages.
Ja, absolut. Da kann ich dir uneingeschränkt recht geben. Das Problem bei Social Media ist, dass immer mehr Menschen tatsächlich glauben, dass das, was man dort sieht, die Realität ist. Also ich würde gar nicht sagen, dass es dort alles perfekt ist, sondern es ist einfach so glatt gebügelt durch alle möglichen Filter, auch Filter, die bei vielen Filtern steht ja dabei, es ist ein Filter, wurde gemacht mit dem und dem. Es gibt viele Filter, die man eben gar nicht sieht, wo keiner weiß, dass das ein Filter ist. Und dann denkt auf einmal die Zuschauerin, boah, was hat denn die für eine Haut? Die hat ja gar keine Poren, die hat ja gar keine Linien um die Augen, wenn sie lacht. Das will ich auch. Aber dieser Zustand ist gar nicht zu erreichen. Oder nur zu erreichen, wenn ich mich wirklich invasiv behandeln lasse, durch Botox die Gesichtsmuskulatur quasi so lähmen und so stilllegen lasse, dass sich nirgendwo mehr Falten bilden können. Was dann aber passiert ist, dass ich ja nicht mehr mein eigenes Gesicht habe, sondern eins, was getuned, manipuliert ist. Und ich glaube, dass das auch das Gefährliche ist an Social Media, dass dieser Zustand, diese Bilder auch, was du erwähnt hast, diese perfekten, vermeintlich perfekten Bilder, die man dort sieht, dass das als etwas Reales angesehen wird und dass da diese, Verknüpfung nicht mehr passiert von, okay, das ist etwas, das ist inszeniert, da ist auch ein gutes Licht, da gibt es einen guten Fotografen vielleicht, da ist ein Filter drüber, da wird was retuschiert. Und das ist schon auch was, wo ich glaube, dass eben ich hoffentlich auch durch das, was ich dort poste, dazu beitragen kann, dass Frauen sehen, es ist normal, dass eine Haut Poren hat. Deswegen über meinen Videos sind keine Filter. Trotzdem macht Instagram manchmal aus einem Video, was bei mir am Telefon ganz anders aussieht, etwas, was vermeintlich glatt gebügelt ist, einfach weil die Qualität runtergeschraubt ist und auf einmal sieht es doch so aus. Aber auch in den Stories bei mir gibt es keine Filter und es gibt ganz, auch manchmal Posts, wo ich einfach dazu schreibe, schau, da ist eine Linie, wenn ich lache. Und da gibt es Falten, wenn sich die Wangen nach oben schieben, aber das ist völlig normal. Und dann gibt's Frauen, die mit Anfang 20 sich schon Filler oder Botox machen lassen, weil die Option, Falten zu bekommen, gar keine mehr ist, weil dieser Alterungsprozess von vornherein ausgeschaltet werden soll. Und da fühle ich mich schon ein bisschen auf einer Mission, Frauen zu sagen, hey, das hat mit der Realität nichts zu tun. Wenn du rausgehst und dir normale Frauen ansiehst, dann hat die Haut Textur. Da gibt es mal rote Stellen, dann hat man mal ein Breakout, weil der Zyklus gerade komisch ist. Und das ist alles völlig normal und das kommt uns irgendwie ein bisschen abhanden, wenn wir uns zu viel auf Social Media bewegen und dann glauben, dass das die Realität ist, was wir dort sehen. Und da hoffe ich, dass ich schon dazu beitragen kann, da auch den Trend, was ist schon auch nochmal ein Trend jetzt, wieder mehr in die natürliche Richtung zu gehen und auch eben dann mit Face-Yoga nachzuhelfen, vermeintlich, und nicht mit Spritzen, dass ich da dazu beitragen kann.
Ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn es gibt auch immer mehr Menschen, die was ja zu Schönheitschirurgen gehen und sagen, ich möchte so aussehen wie mein TikTok. Und das ist ja total der falsche Trend. Und vor allem, was man auch dazu sagen muss, also Botox, man muss ja immer die Dosis erhöhen, weil eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, in den Zeitraum altert man ja dann schlussendlich schneller. Also sobald ihr quasi die Wirkung nachlässt, braucht man eine erhöhte Dosis sozusagen, weil man dann einfach schneller schlafft sozusagen im Gesicht. Und was mich jetzt natürlich interessiert, ich habe mal gehört, eine Botox-Spritze kostet um die 800 Euro. Was sollte man beim Gesichtsyoga investieren? Und wie lange dauert es, bis man Ergebnisse sieht?
Also tatsächlich weiß ich gar nicht, wie viel Botox kostet, kommt auch auf die Dosis an, geht glaube ich auch schon ab 200-300 Euro los, aber wie du sagst, muss man natürlich ständig wiederholen. Beim Gesichtsyoga, was die Ergebnisse angeht, ist es recht individuell unterschiedlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, das dauert 5 Tage, das dauert 3 Wochen, das dauert 2 Monate, weil es darauf ankommt, woher komme ich denn? Also wenn du dir jetzt auch vorstellst, 5 verschiedene Leute gehen ins Fitnessstudio, machen das gleiche Trainingsprogramm, der eine sieht nach einem Monat anders aus als der 5. Das heißt, da muss man immer mal gucken, wie ist so der Zustand der Haut, wie viel Falten oder einfach auch wie viel Dysbalancen gibt es denn im Gesicht. Und dann ist es beim Gesichtsyoga aber das Schöne, dass es ganz viele Soforteffekte gibt. Also wenn man zum Beispiel eine Gesichtsmassage macht und hat vorher noch nie Gesichtsyoga gemacht, dann durchblutet das sofort die Haut, es gibt sofort so einen rosigen Glow. Also es gibt ganz viele Dinge, die passieren sofort. Es passieren Dinge wie die Entspannung der Gesichtsmuskulatur, die dann erstmal temporär ist. Und je länger und häufiger ich es tue, umso anhaltender und nachhaltiger bleiben die Ergebnisse. Also deswegen, man sollte mit dem Gesichtsyoga einrechnen, dass man es jeden Tag macht. Und mindestens 6-mal die Woche. Und dann so 15 bis 20 Minuten, dann ist man da bei einer guten Dosis und auch 5-mal die Woche 15 Minuten ist okay, aber man sollte das so einplanen, dass man es sehr regelmäßig macht, um auch gute Ergebnisse zu sehen. Und bei den Kosten ist es so, dass es natürlich sehr stark variiert, ob man jetzt einen Kurs macht, ob man eine Klasse besucht. Also bei mir kann man so Drop-in Live-Klassen besuchen und Workshops, das liegt dann so um die 20 Euro. Ich habe eine Membership, da sind wir so bei 30 Euro im Monat und dann habe ich noch einen Kurs, der ein bisschen höherpreisig ist, der über 10 Wochen geht, den ich auch nur 3-mal im Jahr öffne. Das ist ein eher exklusiveres Programm und da sind wir dann schon bei knapp 400 Euro.
Weil du sehr oft jetzt angesprochen hast, Frauen, ist das nicht auch für Männer ein relevantes Thema?
Das ist sicher für Männer auch ein relevantes Thema, aber ich arbeite nur mit Frauen. Also ich habe auch Anfragen von Männern, die bei mir Gesichtsyoga machen wollen, aber tatsächlich nehme ich nur Frauen in meine Klassen und meine Kurse auf. Die einzige Ausnahme ist, wenn ein Mann für seine Frau natürlich was im Shop bestellt als Geschenk, dann darf er das gerne machen oder auch für sich selbst. Aber alles andere ist bei mir Frauen exklusiv. Aber natürlich ist es für Männer relevant, weil auch Männer bekommen Schlupflider, bekommen Falten, knirschen vielleicht nachts mit den Zähnen oder haben Spannungskopfschmerzen in der Stirn, weil da zu viel Spannung sitzt. Und eben von diesen ganzen kosmetischen Effekten mal abgesehen, hat sie auch viele gesundheitliche Vorteile.
Wann würdest du sagen, ist es zu spät, mit Gesichtsyoga anzufangen? Gibt es einen zu spät?
Es gibt keinen zu spät. Ich habe tatsächlich bei mir Gesichtsyogis zwischen 20 und 70. Also eine riesen Range. Und deswegen auch eben, was ich vorhin gemeint habe, je nachdem, wo man und wann man natürlich mit dem Gesichtsyoga anfängt, gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse. Aber ich habe zum Beispiel eine Frau, die hat mit 50 angefangen, Gesichtsyoga zu machen. Die ist jetzt 52. Und wenn man ihr Vorher-Nachher-Bild sieht, muss man sagen, die sieht jetzt mit 52 besser aus als mit Mitte 40. Also man kann ganz, ganz viele Dinge zurückentwickeln, aber, und was Gesichtsyoga eben auch macht, es bringt einfach so diese Definition ins Gesicht. Also wenn man das Gefühl hat, die Wangenknochen gehen vielleicht so ein bisschen nach unten und die Kinnlinie verabschiedet sich, das heißt, das Gesicht, und es ist ein bisschen von den Falten unabhängig, wird so ein bisschen definierter. Also die Gesichtskonturen geben dem Gesicht wieder viel mehr Frische. Und das bringt so diesen jugendlichen Aspekt zurück. Und dann ist es oft gar nicht so, dass dann vielleicht die eine Falte, die mich mal gestört hat, jetzt auch noch weg ist, sondern das Gesicht wirkt insgesamt ganz anders. Also ist das komplett altersunabhängig? Manche Frauen sagen, sie sind ja viel zu jung, sie haben ja noch keine Falten. Aber ich sage immer, eine Frau mit Mitte 20 sieht auch anders aus, wenn sie Sport macht, als wenn sie keinen Sport macht. Und genauso ist das auch mit dem Gesichtsyoga.
Wie kommt jetzt zum Beispiel eine 70-jährige Frau auf dich? Die hat höchstwahrscheinlich kein Instagram, nehme ich an.
Doch, die hat okay. Instagram. Okay. Das ist eine Dame, die Instagram hat, doch. Und es gibt auch Gesichtsyoga-Trainerinnen, die auf, also ich eine, die ist, glaube ich, das ist eine Dänin, wenn ich jetzt richtig weiß. Die hat sogar einen Instagram-Account, die ist jetzt 73, ist Gesichtsyoga-Trainerin, teilt natürlich da auch ihre eigene Reise. Und tatsächlich ist das so auch der Hauptkanal bei mir. Also die meisten Menschen werden auf mich aufmerksam durch Instagram, obwohl ich auch YouTube habe, aber die meisten sind auf Instagram.
Würdest du sagen, du magst dich selbst?
Mal mehr, mal weniger. Also ich mag mich ganz grundsätzlich sehr und also diese Selbstliebe, die ich mir selbst gegenüber spüre, das hat sich in den letzten Jahren enorm verändert. Ich bin immer noch ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch und ich kann mich an Kleinigkeiten unglaublich aufhängen. Ich verhänge mich manchmal in jeglichem Perfektionismus. Ich habe Tage, da mag ich nicht rausgehen, weil ich das Gefühl habe, ich sehe einfach nur müde aus und das kennt jede Frau. Aber im Großen und Ganzen, ja, total.
Wie findest du dann raus? Also gerade so an Tagen, wo du sagst, okay, ich möchte gar nicht rausgehen, man kann sich auch in so einer Negativspirale irgendwann verlieren. Also diese Möglichkeit gibt es ja auch, dass man immer mehr Überzeugungen bildet, die das Selbstbild in dem Moment bekräftigen und dann über Tage hinweg bekräftigen. Was ist jetzt dein Ratschlag, dass man da wieder rauskommt? Und was mir schon auffällt jetzt in unserem Gespräch, Gesichtsyoga ist ja schon auch eine Wertschätzung gegenüber sich selbst, ja, dass man einfach sagt, der Körper, der leistet wahnsinnig viel. Und ich glaube, du hast es auch auf deiner Website stehen, meistens hört ja Fitness am Hals auf, ja, und du sorgst ja auch wirklich für Fitness im Gesicht, bei der Haut, am Körper, am Kopf. Und das ist ja eigentlich eine Wertschätzung, was man sich selbst täglich praktizieren kann, um das Selbstwertgefühl auch zu verbessern.
Absolut, das ist ein Akt der Selbstliebe, das Gesichtsyoga. Und ich hatte das jetzt gerade, ich glaube, das war vor 2 Tagen, wo ich das Gefühl hatte, nee, irgendwie, mein Gesicht fühlt sich komisch an. Es war, also ich hatte einfach irgendwie mit mir selber ein bisschen zu tun. Und dann mache ich Gesichtsyoga. Also ich mache auch ganz viel Yoga, da haben wir ja auch schon vorher drüber gesprochen. Das Yoga ist für mich etwas, wo ich einfach den Geist und den Körper wieder in Einklang bringen kann, wo ich mich aber auch spüre, wo ich meinen Körper spüre, wo ich meine Muskulatur spüre, wo ich einfach das Gefühl habe, das ist so auch so eine Selbstwirksamkeit, die da passiert, ne? Ich kann selbst mit einer aktiven Praxis mein Wohlbefinden beeinflussen. Und genauso ist es auch beim Gesichtsyoga. Wenn ich mich dann mal gar nicht fühle mit mir selber und dann merke ich auch, vielleicht habe ich gestern gar kein Gesichtsyoga gemacht oder ich habe nur unterrichtet und habe dann vergessen, dass ich selber vielleicht auch noch mal ein paar Handgriffe hätte machen können, dann setze ich mich hin und mache 20 Minuten Gesichtsyoga und danach ist vieles, was ich vorher blöd fand, wo ich vorher drüber nachgedacht habe, wie weggepustet. Und es klingt erstmal ein bisschen wie Humbug, aber das sagen auch ganz viele der Frauen, die mit mir Gesichtsyoga machen, die ihre tägliche Praxis etabliert haben, dass sie das für sich als einen Raum der Selbstfürsorge sehen. Das, was du auch gerade gesagt hast, dass das für sie ein ganz, ganz wichtiger Teil ihres Lebens ist, weil sie dadurch merken, sie tun sich was Gutes, sie laden ihre Akkus auf, sie kümmern sich um sich, sie kümmern sich nicht immer nur um andere, sondern endlich auch mal wieder um sich und haben dann auch noch diesen Effekt dieser entspannten, positiven Ausstrahlung. Und das ist alles so ein bisschen, da entfaltet sich die Magie des Gesichtsyoga.
Was hättest du gerne früher gewusst, dass du heute weißt?
Dass es Gesichtsyoga gibt. Da habe ich schon ganz oft drüber nachgedacht und mir gedacht, ich hätte gern schon mit Mitte 20 gewusst, dass es Gesichtsyoga gibt. Und damals gab es auch schon Gesichtsyoga, aber das war noch gar kein Thema. Das ist jetzt in den letzten 2-3 Jahren, ja, wird das Thema erst viel, viel größer. Aber das wäre natürlich toll gewesen, denke ich mir oft, wenn ich mit Mitte 20 schon Gesichtsyoga gekannt hätte. Und ich hätte schon gern früher gewusst, dass ich, und es war auch, muss ich nochmal kurz einen Schritt zurück, vielleicht etwas, was mich gehemmt hat, über diese Selbstständigkeit nachzudenken. Ich mit, ja, dann Ende 30, mir dachte, nee, ich kann doch jetzt nicht nochmal komplett was anderes machen. Irgendwie bin ich ja schon so alt. Und das ist auch was ich früher immer dachte, mit Ende 30 ist man alt. Da braucht man auch nicht mehr was Neues machen, sondern da macht man sich's bequem in seinem Job. Den macht man dann noch eine Weile. Und jetzt denke ich mir, das ist einfach so ein Quatsch. Und wenn ich mit Mitte 50 nochmal was ganz anderes machen will, dann habe ich jetzt hoffentlich auch so diese mentale Stärke, das zu tun. Und das ist auch was, wo ich mir denke, das wäre toll, früher zu wissen, wie man sich dann fühlt mit Ende 30, wenn man nochmal wirklich was richtig Neues anpackt.
Also was mir halt immer hilft, ist mal nach vorne zu blicken, weil wir alle mögen ja den Sommer. Und wenn man jetzt zum Beispiel Ende 30 ist, einfach das Wissen zu haben, es gibt nur mehr höchstwahrscheinlich 40 geile Sommer. Also das hilft, dass man sich erst einmal bewusst wird, wie schnell die Zeit vergeht. Weil wenn man sagt, ich habe nur mehr 40 Sommer zum Beispiel, das macht etwas. Weil stimmt, dann hat man einfach so vor Augen, das ist nicht mehr viel. Und es gibt ja dieses Symbolbild, dass am Anfang, wenn man sich das Leben als Sanduhr vorstellt, dass es am Anfang Sand ist, dann irgendwann ist es Silber, dann ist es Gold und dann ist es Platin am Ende des Lebens. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann tut man sich leichter, in Handlungen zu treten. Und weil du es angesprochen hast, du hättest gern früher gewusst, schon Anfang, Mitte 20, dass es Gesichtsyoga gibt. Woher kommt eigentlich Gesichtsyoga? Wann und wo wurde eigentlich zum ersten Mal Gesichtsyoga ins Leben gerufen?
Wann Gesichtsyoga das erste Mal ins Leben gerufen wurde, da streiten sich ein bisschen die Menschen, die glauben, dass sie Gesichtsyoga erfunden haben. Es war wahrscheinlich ein Japaner, eine Japanerin. Und in der traditionellen chinesischen Medizin gibt es aber schon sehr lang, also schon 2000 Jahre, verschiedene Techniken der Massage im Gesicht, der Stimulation durch Akupressur oder eben auch durch diesen Gua Sha-Stein, durch diese Halbedelsteine, die man über das Gesicht führt, die ja heute auch wieder in die Gesichtsyoga-Praxis mit einfließen. Und die ganz, jetzt sage ich mal, die zeitgenössischen Tendenzen des Gesichtsyoga, die sind so vor 17, 18, 20 Jahren entstanden. Einmal gibt es da eine Trainerin in London, in der Nähe von London, und eine gibt es in den USA, auch eine Japanerin, die das Thema, muss man sagen, dann auch groß gemacht haben. Ja.
Wir nähern uns dem Ende. Ich hätte noch drei Fragen an dich. Du hast ja erwähnt, du bist Mutter, du bist verheiratet. Was gibst du Müttern mit, die sich selbstständig machen wollen?
Dass das eine, also auch vor allem, wenn man Mutter ist, oft ist das ja etwas, was Mütter für sich ausschließen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil es zu zeitintensiv ist, zu unsicher. Aber ich glaube, es ist genau das Gegenteil, dass ich heute in der Selbstständigkeit für mein Kind, wenn es krank ist, da sein kann, ohne dass ich Rechenschaft ablegen muss meinem Chef gegenüber, ob ich dann in der Zeit arbeite oder nicht. Das ist nämlich ein Riesendruck auch für Frauen grundsätzlich, die arbeiten und Mutter sind. Dass ich auch in dieser, dass ich ihr auch so ein Role Model sein kann, dass sie sieht, also auch natürlich der Martin, aber wir beide sind selbstständig, da wir bauen uns mit unserem Kopf, unseren Händen, also mit unseren geistigen, körperlichen Fähigkeiten etwas auf. Ich glaube, dass das sehr inspirierend sein kann für ein Kind. Und ich glaube, dass es sehr viel mehr Freiheit bringt, wenn man ein Kind hat und selbstständig ist, als umgedreht. Und das habe ich früher auch, hätte ich nie vermutet, dass es so ist. Ich habe gedacht, das ist viel mehr Druck. Ich habe dann viel mehr Gewissensbisse, wenn ich dann arbeite. Aber das ist nicht so. Und dass ich jetzt einfach entscheide, dann arbeite ich eben abends noch 3 Stunden, wo sich Gott sei Dank die Arbeit jetzt eher auch ganz anders anfühlt als früher und verbringe dann die Stunden tagsüber mit meiner Tochter. Das erlebe ich als eine unglaubliche Freiheit und wirklich als ein Privileg.
Du hast ja vorhin angesprochen, du warst kurz vor Burnout, als du damals noch angestellt warst und nebenbei die Selbstständigkeit. Meine Erfahrung ist, wenn man ein Warum hat, zum Beispiel, dass man das aus Leidenschaft macht, dass man Menschen begeistern möchte, einen Beitrag leisten möchte, Menschen dienen möchte, dann zählen die Stunden nicht mehr. Dann ist es eigentlich egal, wenn man länger arbeitet, wenn man in der Früh aufsteht, man macht es eigentlich mit Freude. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich absolut bestätigen, weil früher, also in einem festangestellten Job, führt man irgendeine Anwesenheitsliste und hat dann irgendwelche Nettostunden, die meistens mit den Bruttostunden auch gar nicht übereinstimmen. Und jetzt ist es so, dass ich jeden Tag arbeite, auch am Wochenende. Aber es kann auch ein bisschen gefährlich sein. Also ich finde schon, dass man sich auch dann abgrenzen muss manchmal und dann auch mal, gerade wenn man eben am Handy dann auch viel auf Social Media unterwegs ist, dass man dann auch mal ganz bewusst sich Auszeiten schaffen muss. Das finde ich schon. Aber das, was du gesagt hast, stimmt. Dieses Warum zu haben, diese Leidenschaft, wenn man für etwas brennt, dann ist die Arbeit auf einmal etwas, was sich so viel leichter anfühlt, auch wenn es oft stressig ist. Das heißt ja nicht, dass Selbstständigsein immer rosarot ist, sondern das ist auch sehr, sehr anstrengend. Das ist sehr zeitintensiv, wenn man sich was aufbauen möchte. Aber der grundsätzliche Drive, den man hat, diese Leidenschaft befeuert einfach so sehr das Arbeitspensum, dass man sich eher bremsen muss. Also es passiert einem meistens nicht, dass man zu wenig arbeitet, sondern dann eher in dieser Leidenschaft viel zu viel macht und weil man einfach so in dieser Sache aufgeht. Und das ist schon ein Gefühl, das würde ich sehr, sehr vielen Menschen wünschen, dass sie das erleben und dass sie dann auch den Mut haben, diesem Gefühl zu folgen, weil am Anfang ist es wahrscheinlich nur ein Gefühl. Bei mir war es so. Ich habe gefühlt, da ist was, da passiert irgendwas mit mir in dieser Beschäftigung. Und dem dann auch nachzugehen, da genau hinzuhören, was kann ich denn eigentlich mit diesem neuen Impuls anfangen? Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, diesem Impuls jetzt auch zu folgen.
Ja, seine Intuition eigentlich. Weil, also man merkt es ja, also wie du ja sagst, also man hat dann irgendwie so ein Gefühl. Ich beschreibe es immer so als Kribbeln, wo man dann einfach weiß, okay, das ist der richtige Weg. Weil man kann sich schon auf das Bauchgefühl, das klingt teilweise banal, aber so das Bauchgefühl, das klingt schon meistens richtig, das kommt nicht von irgendwo her. Und dann ist es eigentlich ganz interessant. Also und es gibt einen Life-Coach aus Deutschland, der hat gesagt, die Person, die du suchst, bist du selbst. Und wenn man ja immer seiner Intuition folgt, dann ist man ja auf dem Weg, eigentlich sich selbst zu finden. Und wenn man immer Überzeugungen und Gründe dafür findet, warum man irgendetwas nicht tun kann und nicht tun sollte, Ausreden würde es immer geben, schlussendlich. Und deswegen sehr bewundernswert, dass du den Schritt gegangen bist. Jetzt kommt eine Doppelfrage. Ich beginne mit der Frage, was war der beste Ratschlag, den du erhalten hast?
Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Was war der beste Ratschlag, den ich erhalten habe? Ich glaube, es ist ganz banal, einfach machen. Also das ist auch das, was ich auch anderen Selbstständigen raten würde, einfach machen. Ich habe, ich glaube, einen Tick ein bisschen zu spät angefangen zu machen. Das hat auch der Martin, mein Mann, immer gesagt. Du bist zu spät dran. Wenn dir das jetzt, was du da produzierst, dann jetzt nicht peinlich ist, wenn du das Gefühl hast, das ist eh schon so perfekt, dann hast du zu spät angefangen. Und Dinge, die eben, wo ich auch aus meiner Komfortzone raus muss, darüber haben wir ja auch viel geredet, die schiebe ich oft so vor mir her, aber eigentlich, man muss einfach nur drüber, einfach machen. Das ist das Beste, was man tun kann. In die Umsetzung kommen und wenn dann das Auto mal fährt, das Fahrrad mal fährt, wie auch immer man das als Bild für sich verinnerlicht, dann on the run, on the go, Sachen optimieren. Aber ich habe heute in einem Newsletter gelesen, es war so sinngemäß, ein parkendes Auto kann man nicht steuern. Und das fand ich ein ganz gutes Bild.
Sehr schön. Ich habe das Bild zum Beispiel von der Lokomotive, dass wenn sie noch nicht richtig fährt, nicht im Momentum ist, dann reicht ein Kieselstein, dass dieser Zug einfach aufgehalten wird. Und wenn einmal der Zug ins Laufen kommt, dann kann der einfach durch eine Wand durchfahren. Und also wie du sagst, wenn man mal dran ist, einfach weitermachen, weitermachen. Und das ist ja immer so. Also wenn es nicht funktioniert, weitermachen. Wenn es halbwegs funktioniert, weitermachen. Und wenn es funktioniert, dann auch weitermachen. Also es ist eigentlich immer dann dasselbe Spiel, unter Anführungsstrichen. Ja. Du kannst dir stellen, oder du kannst dir wahrscheinlich schon denken, was jetzt die Gegenfrage ist. Was war der schlechteste Ratschlag, den du erhalten hast?
Einen schlechten Ratschlag. Da fällt mir gar keiner ein. Doch, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann. Ich sag, was derjenige zu mir gesagt hat, aber ich sag nicht, wer es war. Es war nicht mein Mann. Tatsächlich gab es mal einen Ratschlag, da saß ich in einem Telefonat und war eben in diesem Burnout-Gefühl und habe dann dort ausgebreitet, dass ich kündigen werde, was der Plan dahinter ist. Und dann war der Ratschlag, tu das lieber nicht. Du musst doch für deine Familie sorgen, du musst in dieser Sicherheit bleiben, tu das nicht, sprich doch nochmal mit deinem Chef. Das war ein sehr schlechter Ratschlag. Dem habe ich aber auch dann, dem bin ich nicht gefolgt.
Sehr gut, das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Ich weiß nicht, ob du das einmal gehört hast. Also
ja, das kenne ich auch, diesen Spruch, ja.
Ja, und meistens ist man ja genau in diesem Dilemma drinnen, dass man denkt, man kommt weiter hoch, aber man steckt so in dem Rad drinnen, dass man glaubt, man kommt zwar weiter, aber man steckt fest. Und wie wir heute sehen, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Und ich habe jetzt noch eine ganz besondere Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Claudia?
Ich würde gerne sagen, dass ich eben auch an alle Frauen da draußen, die das jetzt hören, auch in diesem ganzen Social-Media-Rad, über das wir gesprochen haben, dass man sich wirklich auf sich selber zurückbesinnt. Es gibt weder andere perfekte Frauen, noch gibt es andere perfekte Situationen. Bleibt bei euch, besinnt euch auf das, was ihr könnt, was ihr seid und schaut nicht so viel nach draußen, vergleicht euch nicht so viel, weil das ist meistens wirklich eine große Ursache für so viel Unzufriedenheit. Und ich habe in den letzten Jahren jetzt auch gelernt, dass Dankbarkeit ein sehr, sehr großer Hebel für Zufriedenheit ist und dass wir leider oft zu wenig dankbar sind für das, was wir haben und immer auf das schielen, was andere, aber meistens nur vermeintlich haben. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns wieder mehr auf das besinnen, was wir haben, als das, was wir vielleicht gerne hätten.
Sehr schön gesagt. Vielen Dank, Claudia. Vielen Dank für deine Zeit, für den wertvollen Inhalt und dir weiterhin alles Gute.
Danke, liebe Robert. Vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.